liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier sind wir wieder, The Big Four for Generation Z im Grünen Politik Podcast. Mein Name ist Anton Zwar und ich sitze mit unserer grünen Bundestagsabgeordneten Beate Müller-Gemmicke im Wahlkampfstudio und wir besprechen das dritte Thema unserer großen Vier. Und zwar, wie viel ist welche Arbeit wert? Oder kurz, Wert von Arbeit. Das ist dein Lieblingsthema, richtig, Beate?
Genau, das ist das, mit dem ich mich seit jetzt 12 Jahren im Bundestag beschäftige.
Wunderbar, dann steigen wir gleich ein. Die Menschen fangen meistens als junge Menschen mit ihrer Ausbildung an, bevor das Berufsleben richtig startet. Und wir in Deutschland haben Fachkräftemangel. Und trotzdem sinkt die Zahl der jungen Menschen, die eine Berufsausbildung in unserem relativ einzigartigen dualen Berufsausbildungssystem beginnen. Gleichzeitig landen immer mehr in den Warteschleifen des Übergangssystems. Was können, müssen wir politisch tun, damit möglichst alle jungen Menschen mit einer Ausbildung ins Arbeitsleben starten können?
Extrem wichtiges Thema, aber auch ein bisschen ein abstruses Thema, weil sich da zwei Sachen gegenüberstehen. Auf der einen Seite ist es so, dass wir, also 2020 zum Beispiel, 500.000 weniger abgeschlossene Ausbildungsverträge hatten. Das sind nochmal 10% weniger als 2019. Und was immer wieder passiert, ist, dass auf der einen Seite, also zum Beispiel 2020, sind 60.000 Plätze, Ausbildungsplätze frei geblieben. Auf der anderen Seite ist es so, dass bei jedem Jahrgang ungefähr ein Drittel der Jugendlichen ohne Ausbildungsplatz sind und dass mittlerweile 2 Millionen junge Menschen keine Ausbildung haben.
Also wir haben viele Plätze.
Genau.
Und die Unternehmen oder finden nicht denjenigen, den sie gerne hätten.
Scheinbar, ja. Genau. Wir haben natürlich insgesamt auch das Problem, dass ich finde, viel zu wenig ausbilden. Ja, also es gibt viele, wo ich sage, hier, es gibt eine soziale Verantwortung, ihr müsstet eigentlich ausbilden. Das ist das eine, aber auf der anderen Seite eben irgendwie, es passt nicht zusammen. Ich weiß auch, dass viele Ausbildungsberufe, bei vielen Ausbildungsberufen, also sich die Anforderungen extrem verändert haben, sehr stark angestiegen sind. Klar, ich meine, mit Digitalisierung und es verändert sich ja, es wird immer spezieller alles und so weiter. Aber nichtsdestotrotz ist schon in meinen Augen das Problem, dass zu viele junge Menschen als nicht ausbildungsfähig bezeichnet werden. Und da sage ich, das geht gar nicht.
Ist das eine genormte Bezeichnung? Wird das irgendwie?
Nein, aber das heißt dann halt immer, die sind nicht ausbildungsfähig und von daher
machen wir schon mal gar nichts.
Gibt es eben keinen Ausbildungsplatz für diejenigen. Und da sage ich, nee, das dürfen wir einfach nicht zulassen. Ja, also wir wissen, dass in dem Moment, wenn junge Menschen oder wenn Menschen keine Ausbildung haben, dass dann wirklich Langzeitarbeitslosigkeit droht. Ja, das ist statistisch bewiesen. Von daher ist es extrem wichtig, dass wir versuchen, möglichst alle jungen Menschen tatsächlich mit einer Ausbildung zu versorgen. Dann bedeutet das eben, dass wir mehr Unterstützung geben müssen. Ja? Dann muss man eben eine assistierte Ausbildung machen, ja? Dass sozusagen jemand mit dabei ist und eben hilft, dass es mehr im Endeffekt Nachhilfe gibt, ja? Je nachdem, in welchem Bereich sie zum Beispiel Probleme haben. Oft ist es eben nicht im praktischen Bereich, sondern dann halt in Mathe, in Deutsch und so weiter, klassisch.
Und manchmal hat das ja dann trotzdem gar nichts mit dem Beruf zu tun. Also wäre gar kein Hindernis vielleicht auch.
Genau. Also von daher muss man alles dafür tun, dass die jungen Menschen dann tatsächlich eine Ausbildung machen können. Und deswegen fordere ich übrigens, habe ich auch hier mit in den baden-württembergischen Koalitionsvertrag mit rein verhandelt, eine sogenannte Ausbildungsgarantie, dass wir wirklich eine Garantie geben, dass wir jedem jungen Menschen eine Ausbildung vermitteln. Im ersten Schritt natürlich ganz normal die normale betriebliche Ausbildung, dass man schaut, ob man mit einer Verbundausbildung zum Beispiel auch was hinkriegt, ja, wenn wenn Betriebe sehr spezialisiert sind und gar nicht mehr die Ausbildung selber schaffen, ja, dass es dann eben 2, 3, 4 Betriebe zusammen machen. Und wenn das dann nicht klappt, dass man dann eben eine sogenannte überbetriebliche Ausbildung anbietet, das heißt eben nicht im Betrieb, sondern das sind dann ja, Träger, die eben spezielle Ausbildungsrichtungen dann anbieten, wo dann auch viel Begleitung mit dabei ist und Unterstützung und so weiter, so dass sie dann tatsächlich die Ausbildung fertig machen können. Vielleicht noch zur Ausbildung auch, ich finde, man muss es auch attraktiver machen nochmal, die Ausbildung. Mhm.
Da gibt es ja ein großes Gefälle, also zum Beispiel technische Azubis jetzt, wenn wir hier sind ja in Reutlingen, bei Bosch in Reutlingen, wenn da jemand seine Mechatronikausbildung macht oder so, wird er nach Tarif bezahlt, bekommt 1.100 Euro Azubi-Geld. Das ist ja ein großer Unterschied zu Erzieherinnen, die ihre Ausbildung machen. Oder
ja, das ist schulisch, ist dann nochmal was ganz anderes.
Genau, aber oder da ist es dann auch schwierig mit der Bezahlung und unattraktiv im ersten Fall.
Von daher gibt es eine Mindestausbildungsvergütung, das wurde jetzt eingeführt, war wichtig. Die liegt heute bei 550 Euro. Das merkt man, das reicht nicht aus, das ist zu wenig und von daher fordern wir genauso wie die Gewerkschaften bzw. die Gewerkschaftsjugend, dass 80% der durchschnittlichen tariflichen Ausbildungsvergütung sozusagen die Mindestausbildungsvergütung ist. Das wären zumindest mal 770 Euro und wenn man dann noch Wohngeld und sowas obendrauf geht, dann wird es schon eher realistisch. Ja. Dass junge Menschen auch davon leben können und dass es dann eben attraktiver ist, dann doch vielleicht die Ausbildung zu machen, weil die Alternative ist, dass sie eben arbeiten gehen und dann haben wir eben das Problem, dass es dann angelernte Tätigkeiten sind und wie gesagt, dann droht irgendwann vielleicht die Langzeitarbeitslosigkeit.
Weil der Schein fehlt.
Genau. Von daher, da muss man viel investieren, wegen den jungen Menschen, damit die tatsächlich Perspektiven und Chancen haben in ihrem Leben. Aber wie du auch anfangs gesagt hast, weil in manchen Branchen zumindest schon heute ein Fachkräftemangel da ist.
Jetzt gehen wir mal weiter, gerade zu den ungelernten oder angelernten arbeitenden Menschen in einer Firma, zum Beispiel am Fließband oder wobei da auch die Anforderungen immer höher werden. Aber nehmen wir zum Beispiel
Im Dienstleistungsbereich,
genau, Kellner und so weiter. Da sind wir ganz stark für einen Mindestlohn von 12 Euro. Warum 12 Euro und vor allem auch, wie soll sich das in Zukunft weiterentwickeln?
Also als der Mindestlohn eingeführt wurde 2015, das war so wichtig. Ja, es hat so lange gedauert, bis man das endlich durchsetzen konnte.
Es war auch gegen Widerstände, die sich dann in Luft aufgelöst haben.
Genau, nachher, oder? Genau. Es hieß dann immer, das würde Arbeitsplätze kosten, aber im Endeffekt war das eben nicht der Fall. Es ist nicht in irgendeiner Weise, es gibt keine Zahl, keinen Nachweis, dass damit Arbeitsplätze verschwunden sind. Es war damals ein relativ starker Kampf, von daher ging es erstmal darum, dass man es überhaupt politisch durchsetzen kann, dass es überhaupt einen gesetzlichen Mindestlohn gibt. Von daher ist der schlussendlich relativ niedrig gestartet mit 8,50 Euro. Wir haben damals in der Bundestagsfraktion, also die grüne Bundestagsfraktion hat dem zugestimmt, weil wir überhaupt erstmal
die Grundlage schaffen.
Genau, die Grundlage schaffen wollten. Aber natürlich, es ist zu niedrig und 12 Euro, das ist eine ganz einfache Rechnung. Jemand, der Vollzeit arbeitet und Mindestlohn bekommt, der muss so viel Geld haben, dass er nicht auf aufstockende Leistungen angewiesen ist.
Ja, wer arbeitet, soll auch
zusätzliche Hilfe
leben können.
Genau. Und damit, wenn man das dann umrechnet, sind wir eben bei 12 Euro. Und von daher fordern wir momentan, dass zum einen eben einmal noch politisch der Mindestlohn auf 12 Euro angehoben wird. Mhm. Und ansonsten bin ich schon Fan davon, dass man sagt, okay, die Anpassung, also die Erhöhung, die liegt bei der Mindestlohnkommission, die es gibt. Die setzt sich zusammen aus Arbeitgeber und Gewerkschaften und dann gibt es auch einen Vorsitzenden. Und die sollen sozusagen die Anhöhung zusammen beratschlagen und festlegen. Hat auch was mit Akzeptanz zu tun, von daher finde ich es wichtig. Ja. Aber da gibt es ein Problem im Mindestlohngesetz. Damals wurde ohne Not die Erhöhung gekoppelt an die Tarifsteigerungen. Ja?
Das heißt, also das, was die Tarifparteien aushandeln?
Genau, das, was das durchschnittlich gekoppelt. Sozusagen, ja. Und das bedeutet nichts anderes, wie dass der Mindestlohn immer so niedrig im Verhältnis zum anderen Lohn bleibt. Und deswegen muss man jetzt einmal erhöhen. Das ist die eine Konsequenz. Und das zweite ist, dass wir das gerne lösen würden, dass es mindestens entsprechend der Lohnentwicklung steigt, der Mindestlohn. Ja. Aber dass die Mindestlohnkommission mehr Gestaltungsspielraum bekommt, da auch mal einen größeren Sprung zu machen. Plus dem, dass wir dann auch noch ein neues Kriterium einführen wollen, nämlich, dass der Mindestlohn auch tatsächlich vor Armut schützen muss. Damit könnten wir es, glaube ich, hinkriegen, dass dann nicht mehr politisch die Erhöhung gemacht werden muss, sondern dass es die Mindestlohnkommission macht, indem sie eben mehr Gestaltungsspielraum hat.
Jetzt haben wir ja trotzdem immer noch von Menschen gesprochen, die wenigstens eine Vollzeitarbeitsstelle haben. Es gibt aber auch eine Menge Menschen in Deutschland, die prekär beschäftigt sind. Also 2 Minijobs haben, 3 Minijobs haben. Wie sieht es denn da aus?
Ja, wir haben viel zu viel prekäre Beschäftigung. Es sind ungefähr 20-25% der Jobs, je nachdem, was man jetzt nur definiert, was prekär ist.
Besonders auch im Europavergleich, oder? Sind wir da?
Ja, und wir haben vor allem, wir haben ja auch prekär, ist ja auch niedriger Lohn. Wir sind immer noch einer der größten Niedriglohnsektoren in Europa. Also für das, dass wir ein sehr reiches Land sind, ist das schon traurig. Eigentlich traurige Realität, genau. Aber wir haben dann eben auch noch die Probleme mit Minijobs zum Beispiel. Die waren diejenigen, die in der Corona-Pandemie die ersten waren, die arbeitslos waren, weil die eben nicht abgesichert sind. Da gibt es kein Arbeitslosengeld, es gibt kein Kurzarbeitergeld, weil sie eben keine Leistungen, keine Beiträge in die Arbeitslosenversicherung bezahlen. Das heißt, hier bräuchten wir endlich einen großen Schritt, dass auch kleine Jobs sozialversicherungspflichtig werden. Wir haben die Leiharbeit als Problem. Es ist immer noch so, dass die Leiharbeitskräfte weniger verdienen. Sie sind schneller arbeitslos. Und was ich immer wieder auch empörend finde, ist, dass die ganz häufig unter ihrer Qualifikation arbeiten. Da fordern wir gleicher Lohn für gleiche Arbeit, und zwar ab dem ersten Tag, plus einem Flexibilitätsbonus von 10% oben noch drauf.
Also andersrum. Genau. Dass die Leiharbeiter mehr verdienen.
Genau, die sollen mehr verdienen, weil die ja auch flexibel sein müssen. Die müssen natürlich von einem Unternehmen zum anderen. Und dann wird es eben, und das ist das Entscheidende, dann wäre es betriebswirtschaftlich, wird es keinen Sinn machen. Ja.
Und wäre es sinnvoll, möglichst langfristige Beschäftigung gründen zu können und damit für Stabilität für die Arbeitnehmer zu sorgen.
Genau, und dann würden wirklich nur, wenn es eine Spitze gibt oder sowas, dann würde man sozusagen die Leiharbeit einsetzen. Ja, und dann gibt es noch die sachgrundlose Befristung, das ist so die Beschäftigungsform, die mich am meisten ärgert, betrifft vor allem junge Menschen. Also das heißt, jemand, egal ob jetzt aus der Ausbildung oder aus dem Studium raus, junge Menschen, die was gelernt haben, die jetzt irgendwie sich ins Erwerbsleben stürzen wollen und was tun wollen, dann werden die werden unheimlich oft befristet, und zwar sachgrundlos, ohne Grund, willkürlich. Und das ist einfach nicht akzeptabel, dass die dann 2 Jahre sozusagen drauf hoffen, dass sie übernommen werden und dann.
Das vielleicht sogar noch als Druckmittel eingesetzt für eine Leistung.
In der Regel ist es so, dass die auch mehr arbeiten, die verdienen
Überstunden machen.
Die machen Überstunden. Die verdienen im Übrigen auch weniger, immer im Schnitt natürlich. Genau. Und das ist also es ist auch unnötig, es gibt genügend Befristungsgründe, also bei Elternzeit und so weiter, wenn Leute länger krank sind, in Reha sind oder sowas, da gibt es Befristungsgründe, dann ist es okay, aber dann weiß man auch, wo man dran ist, dann weiß ich so, ich bin so lange da, bis die Person wieder da ist, und bei der Sachgrundlose weiß man es nicht und hat eben im Prinzip überhaupt keine Lebensplanung, und deswegen wollen wir die sachgrundlose Befristung abschaffen.
Das ist doch mal ein Wort. Jetzt haben wir die Corona-Krise gehabt. Da gab es auch, ich fand zumindest wenigstens ein absurdes Vorkommnis, aber es war wahrscheinlich bei mehreren Firmen so. Daimler zum Beispiel hat Leute in Kurzarbeit geschickt und trotzdem eine Dividende ausgezahlt. Und zwar keine kleine, sondern in Milliardenhöhe. Und da stellt sich die Frage, stehlen sich große, vielleicht auch Aktienkonzerne aus ihrer gesellschaftlichen Verantwortung und kann Politik hier etwas tun?
Ja, hat mich auch sehr geärgert. Daimler hat beispielsweise 700.000 Euro Kurzarbeitergeld bekommen, das ist schon ganz schön heftig, ja. Mhm. Und hat eben im März 2020, also vor der Corona-Pandemie und im sondern dann im nächsten Jahr, also hat zweimal Dividenden ausgeschüttet. Genau, denn kurz davor haben sie auch ausgeschüttet. Genau. Ja, also vielleicht erstmal ganz grundsätzlich, das Kurzarbeitergeld, das sind Beitragsgelder. Das heißt, das normale Kurzarbeitergeld wird eben aus der Arbeitslosenversicherung rausbezahlt. Von daher ist es erstmal okay, dass sozusagen keine Kriterien oder Bedingungen dafür gemacht werden, weil es Beitragsgelder sind. So. Jetzt sind das wir
ist
natürlich
auch komplett gegenfinanziert. Da ist jetzt nichts aus der Staatskasse dazugekommen.
Genau, das ist der Normalfall, ja. Und genau. Dann ist es auch alles okay und dann sind es auch kurze Zeiträume und
ja. Dann hat sich das auch gelohnt, genau. Weil niemand arbeitslos geworden ist
genau.
Und weiter einzahlen kann.
So, jetzt waren wir natürlich in der Corona-Pandemie in einer anderen Situation. Das Kurzarbeitergeld ist um 21 Milliarden Euro angestiegen, der Bundesagentur für Arbeit auf 22 Milliarden. Und damit musste die Bundesagentur für Arbeit sämtliche verfügbaren Rücklagen aufwenden, um überhaupt über das Jahr 2020 zu kommen. Und haben es dann dennoch nicht geschafft und haben dann nochmal einen Steuerzuschuss von mindestens 7 Milliarden Euro bekommen. Das war 2020. Es wird jetzt in 2021 wieder einen Steuerzuschuss geben, weil es ja immer noch Kurzarbeitergeld gibt in höherer...
In vielen Branchen.
Genau, in etlichen Branchen und eben in die Höhe, also die Gesamtleistung, die rausgehen, werden immer noch höher sein. Und das bedeutet auch, dass für die Zukunft... Also wenn man für das Jahr 2022 gehe ich davon aus, dass es immer noch einen Steuerzuschuss geben muss, weil ja die Rücklagen jetzt alle weg sind. Ja. Ja, die gibt es ja nicht mehr. Genau, also von daher ist es eine andere Situation. Und in dieser Situation hätte aus meiner Sicht die Bundesregierung sehr wohl gesetzlich handeln können. Mhm. Sie hätten sagen können, hier, wir sind nicht mehr nur in den Beitragsgeldern drin, sondern wir sind im Steuerzuschuss. Und wir machen einfach Kriterien, dass es eben Kurzarbeitergeld ab einer gewissen Höhe zum Beispiel eben nur geben darf, wenn auch eingespart wird, zum Beispiel Dividenden. Ja. Ja. Also sie hätten es machen können, sie haben es nicht gemacht, haben wir kritisiert. Und mal unabhängig davon, an die Unternehmen gerichtet, muss ich schon sagen, dass es moralisch gesehen schon eine schwierige Sache ist, dass sie im Prinzip eine Gewinnausschüttung machen in einer Zeit, wo sie zum Beispiel 700.000 Euro Kurzarbeitergeld bekommen. Also das ist moralisch nicht okay.
Hätte man ja auch zur Transformation der Elektromobilität nutzen können, um Arbeitsplätze zu sichern.
Genau. Wäre ja möglich. Ja, also soziale Verantwortung sieht an der Stelle einfach anders aus.
Ja.
Genau.
Gut, kehren wir zurück zu unserem Beispielarbeiter. Der hat jetzt fleißig gearbeitet und kommt langsam in Rente. Darf sich freuen auf viel freie Zeit und hoffentlich auch eine einigermaßen große Rente. Allerdings haben wir einen Bevölkerungsschwund, also in der Zukunft werden wir in Deutschland wahrscheinlich weniger Menschen werden, die besonders eine wachsende Rentengeneration versorgen muss. Wie schaffen wir das gerecht und welche politischen Maßnahmen sind notwendig, damit das Ganze funktionieren kann?
Ja, als erstes, das Paradoxe ist, wir müssen heute reagieren, dass wir dann sozusagen, wenn die Babyboomer in Rente kommen, also in 10 Jahren, 15 ja. Jahren, dass es funktioniert. Also von daher muss man da sehr eine weitsichtige Politik machen, die in meinen Augen momentan nicht gemacht wird. Das Allerwichtigste ist, dass man sich klar für die gesetzliche Rentenversicherung entscheidet, dass man
kein Mischmasch.
Genau, dass man sagt so, es geht um das große solidarische System der Rentenversicherung und das muss gestärkt werden. Der zweite Punkt ist, dass wir auch sagen, gerade weil wir sagen, es geht um die gesetzliche Rente, dass wir sagen, das Rentenniveau muss mindestens bei 48% stabilisiert werden. Mhm. Wenn es rutscht, dann nach unten rutscht, dann wird irgendwann die Akzeptanz nicht mehr da sein und dann wird das System nicht mehr funktionieren. Von daher, es muss mindestens 48% sein. Und das Entscheidende ist, dass so viel wie möglich, und jetzt sind wir eigentlich beim Thema von vorher schon wieder, dass so viel wie möglich Beschäftigte in das Rentensystem reinbezahlen und wenn möglich eben mit guten Löhnen.
Ja.
Ein guter Lohn, ein hoher Lohn bedeutet auch hohe Beiträge und das bedeutet im Ende dann auch eine gute Rente, von der man dann auch tatsächlich leben kann. Das heißt, wir müssen als erstes mal richtig Ordnung schaffen auf dem Arbeitsmarkt. Mindestlohn 12 Euro haben wir schon angesprochen. Was viel wichtiger ist noch, dass wir die Tarifbindung stärken. Also die tariflichen Löhne sind in der Regel immer um einiges besser als ein Mindestlohn. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Tarifbindung in den letzten Jahren immer weiter nach unten sinkt.
Also die Gewerkschaften verlieren auch an Mitglieder, oder?
Manche kriegen auch wieder dazu. Also liegt jetzt nicht allein daran, sondern wirklich, es kommt eine neue Generation von Unternehmen, die einfach sagen, wir wollen keine Tarifbindung, wir brauchen keine Gewerkschaften, wir machen das alleine. Es ist mittlerweile so, dass nicht mal 50% der Beschäftigten noch von einem Tarifvertrag geschützt ist und das ist einfach wenig. Auf der anderen Seite ist es klar, dass Tarifverträge, wie gesagt, höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen, die arbeiten weniger, also weniger Stunden. Also es lohnt sich wirklich. Im Übrigen, ich glaube auch, dass sich für die Unternehmen lohnt, weil die Menschen, die mit Tarifvertrag arbeiten, zufriedener sind, die sind loyaler, ja, die ja. Krempeln auch mal die Ärmel hoch, ja, wenn es irgendwie Not am Mann ist und so. Also von daher wird es auf jeden Fall auch den Unternehmen helfen. Und im Übrigen, wenn viele im Tarif sind, dann gibt es auch weniger Schmutzkonkurrenz. Ja? Also wenn alle unter den gleichen Bedingungen arbeiten, dann geht es um andere Dinge und nicht nur um den Lohn. Genau, also von daher ganz wichtig, die Tarifbindung stärken. Wir brauchen als weiteres eine Bürgerversicherung.
Also alle sollen einzahlen?
Alle sollen einzahlen, nicht nur diejenigen, die sozialversicherungspflichtig arbeiten, sondern auch Solo-Selbstständige. Viele Handwerker müssen übrigens schon einbezahlen, da ist ein relatives Durcheinander, auch nicht wirklich transparent, wer denn nur einzahlt und wer nicht. Und natürlich auch die Abgeordneten sollen endlich einzahlen, sind wir schon immer dafür. Und langfristig gesehen auch die Beamtinnen und Beamten. Zum einen ist es solidarisch und ich finde, es ist auch ganz logisch, wenn ein System unter Druck gerät, dann kann sich das System am besten gegen den Druck bewähren, wenn es groß ist und stabil ist. Ja? Je mehr Leute reinzahlen, umso mehr kann es eben diesen demografischen Wandel auch tatsächlich im Endeffekt dem was entgegenstellen und ausreichend funktionieren. Genau, also von daher eine Bürgerversicherung. Dennoch werden wir natürlich auch Altersarmut haben. Es gibt jetzt die Mindestrente von den großen Koalitionen, die ist extrem. Also ich finde sie nicht transparent, sie ist kompliziert, sie ist bürokratisch. Wir würden das gerne auf eine grüne Garantierente umsetzen. Wer 30 Jahre einbezahlt hat, kriegt 30 Rentenpunkte. Das wären gut 1.000 Euro momentan, ganz einfach.
Und automatisch, ohne Anträge.
Genau. Das wird dann automatisch berechnet. Also es gibt so einige Möglichkeiten, um diesen demografischen Wandel, diesen Berg, der vor uns steht, irgendwie zu bewältigen. Eines ist aber klar, ein höheres Rentenalter, das brauchen wir definitiv nicht.
Brauchen wir nicht?
Nein.
Das klingt gut.
Genau.
Wunderbar. Dann haben wir unser drittes Thema erfolgreich diskutiert. und bedanken uns wieder bei unseren Zuhörern. Ja, eine Folge wird es noch geben und wir freuen uns auf Wiederhören.
Tschüss.